hallo. Ich freue mich sehr, hier in Moskau zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die einführenden Worte. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, weil es immer extrem aufregend ist, in Moskau zu sein. Es ist so eine irgendwie sehr bewegte Stadt, wo man wirklich so alle Formen von Macht und von Dynamik wirklich sehr physisch sehen kann. Das finde ich extrem spannend, extrem aufregend. Darüber sprechen wir aber heute nicht. Es geht, wie schon in der Einführung gesagt, über Synagogen und bitte entschuldigen Sie meine, ich hoffe nicht aus Eitelkeit entstammenden Fokus auf die Mainzer Synagoge, auf die Synagoge, die ich vor einigen Jahren fertiggestellt habe. Aber ich denke daran, vielleicht am besten, am präzisesten, so ein bisschen diese Bautypologie untersuchen zu können und nicht nur in der architektonischen Form untersuchen zu können, sondern auch in ihrer politischen Relevanz untersuchen zu können. Bevor wir allerdings uns diesem Gebäude zuwenden, das ist ein kleines Keramikmodell von dem Gebäude, möchte ich mit Ihnen einen gewissen Exkurs machen, einen gewissen Ausflug machen in die Frage, was ist eine Vorstellung von Raum im jüdischen Denken? Wie hat sich diese Idee von Raum entwickelt über die letzten, sagen wir mal, 2000 Jahre? Gibt es dort etwas Spezifisches? Gibt es dort etwas, wo sich die jüdische Vorstellung von Raum unterscheidet, vielleicht auch von anderen christlich geprägten Vorstellungen von Raum? Und wenn wir uns überlegen, was ist so das, ich weiß nicht, kann man das ein bisschen abdunkeln, dann werden die Bilder meistens etwas schöner. Can we darken the room a little bit? Or maybe switch off this light. Okay. Wenn man sich überlegt, was ist so das Paradigma des jüdischen Raumes, was ist das erste Beispiel, was wir kennen von in Anführungsstrichen jüdischer Architektur, so kommt einem natürlich der Tempel in den Sinn. Das ist der Tempel, das ist natürlich nicht der Tempel, das ist eine zeichnerische und diagrammatische Darstellung des Tempels, wie wir uns vorstellen, wie er vielleicht ausgesehen hat. Genau wissen wir das nicht. Es gibt keine genaue Beschreibung des Tempels. Es gibt nur eine Beschreibung, zumindest in der Bibel, nur eine Beschreibung, wie er gebaut wurde, aber nicht, wie er am Ende aussah. Aber wenn man jetzt über diesen Tempel hinwegschaut und überlegt, welche Formen von religiösem Raum danach entstanden sind, so zeigt sich eine gewisse Nüchternheit oder eine gewisse fast Enttäuschung macht sich rar. Denn wenn die christliche Religion Architektur extrem bewusst genutzt hat, um nicht nur fantastische Räume zu schaffen, sondern auch die religiösen Vorstellungen in Raum zu formen, Architektur zu nutzen, um auch eine gewisse Vorstellung von Heiligkeit, Vorstellung von oder auch eine gewisse Ideologie zum Ausdruck zu bringen, dann sehen wir das beispielsweise in Köln. Ich komme aus Köln, das ist dann ein leicht patriotisches Bild. Dann sehen wir das in Köln vielleicht am allerbesten, am Kölner Dom, eines der allergrößten Gebäude meiner Meinung nach, die jemals gebaut wurden oder eines der eindrucksvollsten Gebäude, die jemals gebaut wurden. Und wir sehen, wie man versucht mit Raum und mit der Formung von Raum auch gewisse religiöse Werte zu überbringen. Während man etwa 700 Jahre am Kölner Dom gebaut hat, entstand zur gleichen Zeit oder zumindest zum Beginn, als man den Kölner Dom begonnen hat, eines der wichtigsten Synagogenbauten, die wir heute kennen. Und das ist in Prag die Alt-Neuschul-Synagoge. Sie ist zwar ganz nett und sieht fast rührend irgendwie aus, aber an die Großartigkeit des Kölner Doms kommt sie einfach lange nicht heran. Und obwohl sie natürlich ein ganz raffinierter und hervorragender Raum ist, auch so das Nutzen von Architektur eben, um Wertevorstellungen zu transportieren, macht sie eigentlich auch nicht. Und im Grunde, und das ist meine These, kann man sagen, dass es weniger die gebaute Architektur ist, mit der sozusagen ein versucht wird, eine Vorstellung vom Raum zum Ausdruck zu bringen, sondern es ist das Wort, es ist die Schrift, es ist das Buch, welches benutzt wird, um eine Vorstellung von Raum zum Ausdruck zu bringen im Judentum. Im 18. Jahrhundert gab es ein Aufblühen des Synagogenbaus in Deutschland und eigentlich in Europa. Und wenn man sich anschaut, was sind damals für Synagogen gebaut worden, dann kann man zwei extrem unterschiedliche Stilrichtungen identifizieren, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten, die aber beide auf die gleiche Argumentation zurückgehen. Beispiel oder exemplarisch für die eine Stilrichtung ist die Synagoge in Hannover, die sich praktisch gar nicht von einer Kirche unterscheidet, die die Stilmittel, die Gotik, die Neogotik benutzt, um eben einen jüdischen religiösen Raum zu schaffen, mit der Argumentation, weil im beginnenden 19. Jahrhundert die Juden die Bürgerrechte erlangten in Deutschland, aber auch in Westeuropa, sagten sie, jetzt, wo wir die Bürgerrechte haben, können wir endlich so bauen, wie die etablierte Gesellschaft baut, und wir können endlich unsere Gotteshäuser so bauen, wie die etablierte Gesellschaft ihre Gotteshäuser baut, also bauen wir unsere Synagogen wie Kirchen. Es ist praktisch ein Gedanke aus einer Emanzipation heraus. Und aus genau der gleichen Überlegung, aber exakt in die andere Richtung, geht so ein orientalisierender Baustil, ein Synagogenbauten, das hier exemplarisch ist, die Synagoge in Aschaffenburg. Es sind Synagogenbauten, die an den Orient anknüpfen, weil angeblich die Juden aus dem Orient stammen. Und man sagt, jetzt, wo wir unsere Bürgerrechte haben, können wir endlich unsere besondere Herkunft zum Ausdruck bringen, können wir endlich zum Ausdruck bringen, dass wir ein anderes Volk sind, mit einer anderen Tradition, mit einem anderen Ursprung, und stellen das selbstbewusst zum Ausdruck. Und so sind eine ganze Reihe von orientalisierenden Synagogen in Deutschland entstanden im Laufe des 19. Jahrhunderts und bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts hinein, beispielsweise in Köln, eine ganz großartige Synagoge, auch in diesem orientalischen Stil. Beides, der orientalische Stil und der Kirchenstil, sind natürlich geborgte Stile, sind keine Baustile, die aus der Tradition des jüdischen Denkens, der jüdischen Geschichte stammen. Sie sind, man hat sie von irgendwoher geliehen. Und so stellt sich die Frage, was ist das denn überhaupt, diese Vorstellung vom Raum in der Geschichte des Judentums? Und wenn wir uns dieses kitschige Bild anschauen, dann gibt es vielleicht zwei, ist es der erste Moment eigentlich, wo überhaupt im Judentum, in der Geschichte des Judentums, die Frage nach Raum gestellt wird. Hier dargestellt nämlich ist der Auszug aus Ägypten und die 40-jährige Wanderung durch die Wüste Sinai. Und es ist während dieser Wanderung durch die Wüste, dass Gott ein Gebot gibt. Gott sagt den Juden, die gerade durch die Wüste ziehen, dass man am Samstag, am siebten Tag, sich an seinem Ort befinden soll, seinen Ort nicht verlassen soll. Und eigentlich ist das ein Widerspruch, denn die Wüste ist eigentlich so das Beispiel für den undefiniertesten Ort, ein Ort, der keine Grenzen hat, ein Ort, der keinen Raum wirklich kennt, der nicht beschränkt ist. Und gerade an diesem Ort in der Wüste soll man sich eben am siebten Tage nicht sozusagen von seinem angestammten Ort verlassen. Also in diesem Gebot, in diesem Auftrag liegt sozusagen ein Widerspruch, liegt aber auch praktisch die Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen, wie schaffe ich mir meinen eigenen Raum in der Wüste, in der Fremde, dort, wo ich nicht zu Hause bin. Der zweite Moment in der Geschichte des Judentums, wo es darum ging, um die Frage, wie schaffe ich mir meinen Ort, was ist mein Zuhause, was ist meine Heimat sozusagen, ist hier sehr dramatisch dargestellt, die Zerstörung des Tempels, insbesondere die mit der Zerstörung des zweiten Tempels, der Verlust der Stadt Jerusalem, der endgültige Beginn der Diaspora, des Exils. Jerusalem war für die Juden nicht mehr zugänglich, man durfte nicht mehr in Jerusalem leben. Und es begann das Leben eben in der Diaspora, in der Fremde, im Exil. Und es stellte sich die Frage, wenn die gesamte Religionsausübung fokussiert ist auf den Tempel, auf Jerusalem als heiliges Zentrum, wie muss ich die Religion neu definieren, wie muss ich die Religion praktisch komplett transformieren, ein neues Judentum zu schaffen. Aber die andere Frage sofort war auch, wie schaffe ich es überhaupt, ein Gefühl von Einheit, ein Gefühl von nationaler Einheit zu erzeugen, wenn der zentrale Ort meines Volkes nicht mehr existiert, nicht mehr zugänglich ist. Und was die Rabbiner damals gemacht haben, und es ist eigentlich die radikalste, finde ich, Konsequenz aus dem Verlust von Jerusalem, ist, ein Buch zu schreiben. Anstatt Jerusalem neu aufzubauen oder Jerusalem irgendwo anders neu praktisch einen Ersatz für Jerusalem und für den Tempel zu bauen, hat man ein Buch geschrieben, und das Buch ist der Talmud. Der Talmud entstand direkt in Reaktion auf den Beginn der Diaspora. Es ist ein etwa 10.000 Seiten dickes Buch, welches über eine sehr große Zeitlänge, viele Jahrhunderte geschrieben wurde, immer wieder kommentiert wurde, immer wieder sozusagen neu interpretiert wurde, welches ein Regelwerk ist, welches praktisch die Alltagsregeln und die Formen des Alltagslebens niederschreibt, welches aber auch die Aufgabe hat, praktisch so eine nationale Einheit zu erschaffen. Mit Hilfe des Talmuds findet sich das jüdische Volk zusammen, auch wenn es nicht am gleichen Ort mehr lebt. Und meine These oder meine Auffassung vom Talmud ist, dass er darüber hinaus sehr architektonisch denkt, dass er sehr architektonisch aufgebaut ist, dass er praktisch wie ein architektonisches Konzept zu sehen ist. Das ist auf der einen Seite sehr formal ablesbar. Das ist eine typische Seite des Talmuds aus dem Kapitel mit dem Namen Eruv oder Eruvim. Und wir sehen hier eine Seite, wo der älteste Text im Zentrum sitzt und dann von Kommentaren praktisch so umgeben ist und dann Kommentare der Kommentare sich am Rand befinden und weitere Kommentare dieser Kommentare, sodass praktisch auf einer Seite etwa 600 Jahre Text, 600 Jahre Schreiben sozusagen angeordnet ist. Es ist eine sehr räumliche Anordnung. Ich glaube, ich gehe nicht zu weit, wenn ich sage, sie erinnert so ein bisschen an einen Grundriss. Und es ist eben ein Sprechen der Rabbiner miteinander über die Jahrhunderte hinweg. Wenn man den Talmud liest, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, aber wenn man ihn liest, dann liest er sich wie ein Gespräch. Der eine Rabbiner sagt dieses, der nächste Rabbiner widerspricht ihm und sagt, nein, das geht so nicht, du musst es anders sehen. Und dann sagt der Erste wieder, nein, du hast nicht recht. Es ist wirklich so eine Streitdiskussion von Rabbinern, die sich nie getroffen haben, die nie in der gleichen Zeit gelebt haben, die an verschiedenen Orten gelebt haben, die aber hier auf dieser Seite zusammengebracht werden und zum Diskutieren gebracht werden. Es ist praktisch wie auf einer Bühne, wo die Akteure angeordnet werden und miteinander zum Sprechen gebracht werden. Über diese sehr sozusagen formale räumliche Dimension hinaus gibt es aber auch einen Band, ein Kapitel des Talmuds, das sich ganz konkret mit Raum beschäftigt. Und das geht zurück auf diese Anordnung von Gott in der Wüste, dass man am siebten Tag nicht seinen Ort verlassen soll. Das Judentum unterscheidet zwischen privatem Raum und öffentlichem Raum. Und was man am Schabbat nicht machen darf, ist beispielsweise Gegenstände tragen vom privaten Raum in den öffentlichen Raum. Beispielsweise mit einem Buch kann ich in meiner Wohnung herumlaufen, aber ich darf nicht mit dem Buch auf die Straße laufen, weil das praktisch eine Art des Arbeitens dann deklariert wird. Die Art und Weise, wie öffentlicher Raum und privater Raum definiert wird, ist ganz fantastisch, ist extrem sozusagen spitzfindig oder intelligent. Sie ist auch extrem architektonisch, denn sie richtet sich nur nach der Umschlossenheit eines Raumes. Wenn ein Raum vierseitig, an allen vier Seiten umschlossen ist und keine großen Öffnungen aufweist, dann ist es ein privater Raum. Wenn ein Raum nur an drei Seiten geöffnet ist, dann ist es ein öffentlicher Raum. Das heißt, wenn ich eine Bushaltestelle habe mit einer Reklametafel auf meiner rechten Seite und einer Reklametafel auf meiner linken Seite und hinter mir die Hauswand und der Bus fährt vor, dann ist für den Moment, wo der Bus an der Bushaltestelle steht, nach jüdischem Recht die Bushaltestelle privater Raum. Wenn der Bus wieder wegfährt, dann wird es zu einem öffentlichen Raum. Und das ist extrem sozusagen spannend, architektonisch oder auch irgendwo auch radikal. Denn es ist nicht nur eine Bushaltestelle, die privat oder öffentlich sein kann, es ist eine ganze Stadt, die privat oder öffentlich sein kann. Und um zu ermöglichen, dass ich mit meinem Buch von meiner Wohnung auf die Straße laufen kann, wird einfach die gesamte Stadt sozusagen umschlossen. Mit einem Seil, mit einer Mauer, mit einem Nylonfaden. Oder es wird einfach nur deklariert, eine Grenze. Und wenn diese Grenze durchgängig ist und mit einem bestimmten Ritual sozusagen ins Leben gerufen wird, dann ist am Schabbat, am siebten Tag, die gesamte Stadt mein Privatraum und ich kann endlich mit meinem Buch auf die Straße gehen. Es wird also wirklich ausgetestet praktisch, wie weit kann ich dieses Regelwerk sozusagen anwenden. Und die Art und Weise, wie diese Grenze realisiert wird und wie sie gebaut wird, ist in diesem Traktat des Talmuds, in diesem Kapitel des Talmuds, Maseret Erumin heißt das, ist beschrieben. Und hier wird dann eben dargestellt, es reicht, wenn man ein Seil spannt über eine Öffnung und das dann als geschlossene Wand deklariert. Und das wird heute auch noch angewandt und auf der ganzen Welt eigentlich, sicherlich auch in Moskau, finden sich diese Erufs, finden sich diese Räume, wo ein Stadtteil oder eine gesamte Stadt umschlossen ist, um praktisch ein aktiveres Leben, um ein einfacheres Leben an Schabbat für orthodoxe Juden zu ermöglichen, aber auch um sozusagen etwas wie Heimat, wie mein Raum zu definieren. Das ist ein Beispiel aus Nord-London, Golders Green, Finchley, Hendon, wo mit 16 Kilometer Grenze ein extrem großer Stadtteil von 1,5 Millionen Menschen praktisch definiert wurde als solch ein allseitig umschlossener Raum. Und die Art, wie diese Grenze eben gezogen wird, ist, kann extrem minimal sein. Es reicht ein Nylonfaden, es reicht ein Draht, den nur die Eingeweihten sehen. Nur die, die wissen, dass er dort ist, sehen diesen Draht. Und das ist eben dieser Draht dieser Grenze in Nordlondon. Es zeigt aber auch praktisch dieses Zusammenkommen von etwas extrem Heiligen, weil die gesamten Gesetze entstammen dem eigentlich wichtigsten oder zweitwichtigsten Buch des Judentums, des Talmuds, mit etwas ganz Banalem, nämlich graffiti-beschmierte Betonwände in Nordlondon, die plötzlich zu einer fast zu einem Bestandteil werden von einem nahezu heiligen Raum in dieser Stadt. Alles Grenzen von diesem Eruf in Nordlondon. Und diese Grenze bezieht sich immer auf den Tempel, weil die Maße für die Tore, die Maße für die Öffnungen, die Maße für diese Begrenzung Bezug nimmt auf die verschiedenen Tore, die es im Tempel gab. Das heißt, für einen Tag in der Woche wird der Tempel virtuell projiziert auf dieses Areal in London. Oder eben an verschiedensten anderen Stellen auf der Welt, wie hier in Amerika, wie hier in Los Angeles, wo gerade sozusagen diese Pfähle, diese Masten aufgestellt werden, um die Nylonschnur zu spannen, um diesen Raum zu deklarieren. Oder in Sydney oder in Brooklyn, wo der amerikanische, I don't know, Cadillac oder Oldsmobile oder whatever, zur einen Hälfte innerhalb des Erufs und zur anderen Hälfte außerhalb des Erufs steht. Man sieht die Nylonschnur. Und auch hier wieder. Und auch hier wieder. Und auch hier wieder. Und das ist die offiziell zugelassene Nylonschnur in London, die von den Rabbinern als praktisch Koscher deklariert wurde, um diese Grenze zu ziehen. Und was man sieht, ist eigentlich ein extrem radikales Denken, wie mit einem extrem minimierten Vorgehen, fast unsichtbar, eine wahnsinnig große Wirkung erzielt wird. Mit einem sozusagen Intervenieren auf minimalen Stelle, mit minimalem Werkzeug, wird ein extrem großer Raum, zumindest für die, die daran glauben, komplett in der Bedeutung verändert. Es ist also praktisch so ein minimaler Eingriff mit größtmöglichem Effekt. Und so kommen wir dann auch wieder ganz zurück zu der Geschichte und zu dem Gebot in der Wüste, sich seinen Ort zu definieren. Die Art, wie man das machen kann, ist eben sehr frei und man kann selbst sogar Kamele benutzen, um seinen Platz in der Wüste zu definieren, den man dann eben am Samstag nicht verlassen kann. Der Talmud ist aber nicht nur in diesem einen Kapitel sehr räumlich und sehr architektonisch, sondern es durchzieht praktisch bis ins kleinste Detail diese Vorstellung von Raum, von Konstruktion irgendwie. Auch die Art, wie argumentiert wird, benutzt häufig die Buchstaben fast so als Bausteine. Rabbiner argumentieren miteinander, indem sie häufig die Buchstaben innerhalb eines Wortes umstellen, neu sortieren, dadurch ein ganz neues Wort erzeugen. Das ist im Hebräischen relativ leicht möglich und damit die Diskussion in die eine oder in die andere Richtung lenken. Es ist also wirklich so ein Benutzen von Buchstaben wie Bausteine, um Bedeutung zu erzeugen. Buchstaben erbauen die Welt sozusagen. Okay, hier endet dieser kleine Diskurs und wir kommen endlich zu Mainz. Und Sie werden sehen, wo diese Überlegungen einspielen in die Architektur und auch in die Rolle der Architektur. Aber jetzt erstmal zum Projekt selber. Mainz ist eines der wichtigsten Orte des Judentums überhaupt. Mainz liegt in der Nähe von Frankfurt. Mainz gemeinsam mit den Städten Worms und Speyer sind die sogenannten Schumm-Gemeinden und gelten so als Ursprung des aschkenasischen Judentums, gelten so als Ort, wo auch der Talmud vielleicht seine wichtigste Lehrstätte hatte und wo wirklich so die weisesten Rabbiner seiner Zeit lebten, um das 11. Jahrhundert herum, vor etwa 1000 Jahren. Und insbesondere der Rabbiner Gershom ben Yehuda, eines der wichtigsten Rabbiner überhaupt, der auch das Judentum wirklich transformiert hat, lebte in Mainz, forschte in Mainz und wirkte aus Mainz heraus. Er war so weise, er war so schlau, dass man ihm den Rufnamen Meor Hagola, also Licht der Diaspora, gab, weil von Mainz aus durch seine Weisheit die gesamte Diaspora zum Erstrahlen gebracht wurde. Mainz war eine relativ aktive jüdische Stadt oder hatte eine relativ aktive jüdische Bevölkerung. Es gab drei Synagogen in Mainz bis zum Holocaust, bis zur Nazizeit, die eben alle zerstört wurden. Und es wurde dann nach dem Krieg nur sehr wenige Juden siedelten sich neu an in Mainz bis etwa in die späten 80er Jahre hinein, wo die jüdische Bevölkerung Mainz sehr stark anwuchs, auch durch die Emigration von russischen Juden nach Deutschland und die jüdische Bevölkerung in Mainz etwa 1.500 Mitglieder wieder zählte. Und Mitte der 90er Jahre wurde beschlossen, einen Wettbewerb auszurufen, um eine Synagoge zu bauen. Der fand dann 1999 und im Jahr 2000 statt. Der Ort, wo diese Synagoge neu gebaut werden sollte, war der Ort von dieser ehemaligen Synagoge, eben einer von den drei ehemaligen Synagogen. Als ich mich mit dem Wettbewerb auseinandersetzte, gingen so zwei, drei Überlegungen durch meinen Kopf: Was sind meine Ziele, was möchte ich erreichen, was möchte ich anstreben? Einmal möchte ich verweisen auf die Relevanz von Mainz innerhalb der jüdischen Geschichte, auf diese Idee von dem Licht der Diaspora, welches von Mainz aus erstrahlte, die Wichtigkeit dieser Stadt. Das Grundstück selber liegt in einem Wohnviertel, in einem Wohnquartier, welches Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist und eigentlich ein sehr schönes, homogen gewachsenes Wohnquartier ist, welches sich durch eine sogenannte Blockrandbebauung auszeichnet. Jetzt bin ich gespannt, was der Übersetzer übersetzt. Also es zeichnet sich aus durch eine Bauweise, wo die Gebäude immer parallel zur Straße verlaufen und einen sehr geschlossenen Straßenraum dadurch erzeugen. Die Straßen sind, die Gebäude sind parallel und die Gebäude schließen eine Front. Es gibt keine Lücken sozusagen, es gibt keine Solitärbauten, sondern die Bauten sind wie Kränze um diese Straßenblöcke herum. Das so symbolisiert. Wenn man sich dann irgendwo überlegt, was ist eine Synagoge, dann kommt man sehr schnell eben auf die Idee, okay, sie ist irgendwie sowas wie ein Tempel und sie sollte sich zurücksetzen, sie sollte einen Platz vor sich schaffen, sie sollte möglichst viel Raum vor sich haben, damit sie mit der erforderlichen Hochachtung wahrgenommen wird. Und wir kennen das von Sakralbauten eigentlich überall, und insbesondere in Westeuropa, den Platz vor der Kirche, den Kirchplatz oder den Platz vor der Synagoge, um eine Distanz zwischen der Straße und dem Gebäude zu schaffen. Und genau das wollte ich nicht. Ich wollte nicht einen Solitärbaukörper auf das Grundstück setzen und eine Distanz schaffen, sondern ich wollte im Gegenteil dazu so nah wie möglich an die Straße ranrücken, so nah wie möglich auch an die Bevölkerung ranrücken. Ich wollte keine Hochachtung vor dem Gebäude erzeugen mithilfe dieses sonst normalen Vorplatzes. Das war eigentlich so die wichtigste städtebauliche Idee, die mich angeleitet hat. Und die andere, das wird jetzt etwas technisch, war so ein bisschen ein Dilemma. Die meisten Funktionen finden sich auf dem Erdgeschoss und nur ganz wenig Räume brauchen ins erste Obergeschoss oder ins zweite Obergeschoss. Und eigentlich, wenn man sich das Raumprogramm anschaut, möchte man ein ziemlich niedriges Gebäude. Aber es gibt zumindest für Mainz eine relativ hohe Bebauung in der Umgebung. Man hat 6, 7 und zum Teil sogar 8-geschossige Gebäude, 25 Meter etwa hoch. Und da möchte ich eine städtebauliche Kraft entgegensetzen. Da möchte ich ein Gebäude bauen, welches nicht erdrückt wird durch den Kontext, sondern welches in der Höhe mithalten kann. Eine letzte Überlegung, die für Deutschland zumindest sehr wichtig ist, aber sicherlich nicht nur in Deutschland, ist die Frage von Sicherheit. Sicherheitsvorrichtungen sind bei Synagogen sehr dominant, zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Man sieht häufig Synagogen, die eingezäunt sind, die eingegrenzt sind, die Mauern um sich herum haben. All das war mir eigentlich zuwider. Ich bin aufgewachsen, auch in Köln, war Teil der jüdischen Gemeinde in Köln und immer konfrontiert von diesen Sicherheitseinrichtungen. Die wollte ich, soweit es geht, reduzieren oder unsichtbar machen. Was dann daraus entstanden sind, und das sind so die allerersten Skizzen sozusagen, die ich angefertigt habe, ganz am Anfang des Wettbewerbs, Architekturwettbewerbs, was man sieht, ist eben ein Gebäude, welches sehr stark auf und ab geht, immer dort in die Höhe geht, wo es räumlich erforderlich ist und niedrig bleibt, wo man eben keine Höhe braucht oder wo man keine zusätzlichen Etagen einbauen kann, um eben ein Gebäude zu erzeugen, welches städtebaulich mithalten kann mit sozusagen den recht hohen Nachbargebäuden und welches eben diese Blockrandbebauung macht, welches parallel zu der bestehenden Bebauung eine Straßenflucht einhält und einmal abknickt, um den Synagogenbaukörper Richtung Osten zu orientieren. An dem liegt dann auch der Eingang. Wir haben also einen Baukörper, der parallel zu dieser Straße, verläuft, einen Platz am Eingang schafft und eine Orientierung Richtung Osten, symbolisch für Jerusalem stehend, und praktisch durch den bogenförmigen Grundriss einen Garten erzeugt, der geschützt ist durch das Gebäude, sodass eben keine zusätzlichen Schutzvorrichtungen erforderlich sind. Das ist der Lageplan. Das ist ein Modell. Gehen wir kurz in den Grundriss rein, gehen wir kurz in das Gebäude rein. So haben wir hier den Eingang. Nach rechts würden wir in den Synagogenraum gehen. Geradeaus würden wir in den Garten gehen. Nach links würden wir in einen Veranstaltungssaal gehen, einen multifunktionalen Saal, und nach hinten zu den Büros. Die präzise Form des Schnitts, die präzise Form des Profils verweist auf das Thema der Schrift. Und ich benutze ein hebräisches Wort, das heißt Kadusha, das heißt erhöhen. Und die 5 hebräischen Buchstaben werden sozusagen abstrahiert abgefahren oder werden abstrahiert abgebildet und geben dem Profil sozusagen seine präzise Form. Sie untermauern sozusagen eine städtebauliche Idee mit einer religiösen Bedeutung. Der Begriff Erhöhen, der Begriff Kadusha ist deshalb so, weil Synagogen eigentlich ein Profanbau sind. Sie sind kein gesegneter Bau. Wie Kirchen sozusagen technisch gesegnet sind, sind Synagogen einfach normale Räume, die erst durch das Benutzen zu etwas Besonderem werden, sodass man sozusagen, wenn man durch das Gebäude schreitet, durch das Gebäude läuft, erst dadurch dann eine selber daran mitarbeitet, das Gebäude zu einem besonderen Gebäude zu machen, es dadurch zu erhöhen. Und so finden sich, für die, die Hebräisch können, können es vielleicht erahnen, dass Kuf, das ist ein K-Laut hier, ein Dalet, ein D-Laut, ein Lamet, ein L-Laut, ein Shin und ein Hey, ein H-Laut im Profil des Gebäudes eigentlich versteckt. Es wird auch nirgendwo erklärt, es muss auch nicht erklärt werden. Es soll keine Didaktik sein, sondern es soll sozusagen eine subtile Aufwertung einer städtebaulichen Idee sein. Die Fassade ist ein anderer Bauteil, der konzeptionell sehr wichtig ist. Es ist ja auch praktisch die Art, wie das Gebäude in der Öffentlichkeit erscheint. Und die Fassade wollte ich zu einer dreidimensionalen, zu einem dreidimensionalen Bauteil machen. Fassaden sind normalerweise ja glatt, wie eben eine glatte Fläche. Und ich wollte sie dreidimensional machen auf zwei unterschiedlichen Arten. Einmal, dass die Oberfläche praktisch so geriffelt ist, wie ein Ritzen in Stein, praktisch ein Inskribieren, ein Einschreiben, eine Dreidimensionalität erzeugt wird. Und die Anordnung dieses Musters erzeugt viele Perspektiven. Die Fenster sind die Fluchtpunkte dieser Perspektiven. Und so entsteht praktisch eine Simulation von Perspektivität, eine Simulation von Räumlichkeit, eine Simulation von einer Dreidimensionalität in der Fassade. Die Fassade ist nicht aus Holz, sondern aus Keramik. Keramik ist ein fantastischer Bau. Ein fantastischer Baustoff, insbesondere die glasierte Keramik, weil sie wunderschön mit Licht arbeitet, mit Sonnenlicht arbeitet. Sie ist immer irgendwie schattiert, sie ist immer irgendwo ein bisschen vielfarbig und hat so ganz leichte Verläufe, die entstehen, weil es ein handwerklich produziertes Material einfach ist. Ich zeige jetzt ein paar Bilder aus dem Bauprozess, weil zumindest für mich war er extrem spannend. Wir haben alles aus Beton gebaut. Es war wirklich eine extrem abenteuerliche Baustelle, die bis an die Grenzen der sozusagen Erträglichkeit oder des Experiments herangegangen ist, wo wir auf 25 Meter Höhe über der Straße schwebend in einem 45-Grad-Winkel Sachen betonieren mussten. Das war spannend, ob das klappt. Hat aber alles geklappt und es entstand ein Raum, der durch seine, ich sag mal, spröde Charme des Betons relativ ausdrucksstark ist. Das ist der Synagogeninnenraum zum Ende des Rohbauzustandes. Das ist der Bauteil der Synagoge von außen. Dann kam eine Unterkonstruktion drauf und dann kam eine zweite Unterkonstruktion drauf, die praktisch alle Linien der Keramik nachzeichnet oder vorzeichnet, die an sich schon, obwohl sie nur technische Konstruktion ist, finde ich extrem ästhetisch ist. Und dann mit einer unglaublichen Mühe und auch Arbeit wurden 15.000 Keramikelemente einzeln nach einem Bauplan aufgebaut und montiert, bis dann endlich die fertige Synagoge mit der fertigen Fassade realisiert werden konnte. Wir sehen hier, glaube ich, ganz gut dieses Bild von Perspektivität oder dieses Formen von Räumlichkeit, wie diese konzentrische Anordnung der Keramikelemente so eine Tiefe erzeugt. Wir sehen aber auch diese glasierte Keramik, die natürlich grün-blau ist, die manchmal aber auch tiefschwarz ist, die manchmal aber auch fast hellweiß ist, die einfach fantastisch mit diesem Licht dann mit dem Sonnenlicht spielt. Wenn wir in die Synagoge gehen, der Synagogenbaukörper ist also dieser Baukörper, dann sehen wir ein extrem großes Oberlicht, welches das Sonnenlicht in die Mitte des Raumes holt. Das ist praktisch ein Modell davon. Es ist eine sehr ungewöhnliche Geometrie eines Baukörpers und sie geht zurück auf ein gewisses Dilemma in der Synagogenarchitektur. Synagogen wollen immer ausgerichtet sein gegen Jerusalem. Man betet und richtet sich nach Jerusalem, nach Osten. Auf der anderen Seite möchte man um das Zentrum herum sich anordnen, weil der Rabbiner in der Mitte des Raumes steht und aus der Bibel vorliest und nicht am Kopfende, anders als bei Kirchen. Man liest praktisch aus der Mitte des Raumes heraus und die gesamte Gemeinde liest symbolisch mit. Und so wollen eigentlich Synagogen immer beides sein. Sie wollen ausgerichtet sein und sie wollen ein Zentralraum sein. Und das geht eigentlich nicht. Was ich gemacht habe, ist durch diese Geometrie den Raum ganz eindeutig auszurichten nach Jerusalem, aber das Licht fällt genau in die Mitte des Raumes und bringt genau jene Stelle zum Erleuchten, wo eben aus der Bibel vorgelesen wird, und versucht deshalb beide Richtungen sozusagen in sich mit aufzunehmen. Und so sehen wir hier eben diesen hornförmiges Dach, welches das Licht genau auf die Bima bringt, auf das Lesepult, wo aus der Bibel vorgelesen wird. Die Wände und alle weiteren Oberflächen in der Synagoge sind gestaltet als mosaikartiges Relief, 1 Million hebräische Buchstaben, die extrem dicht aneinander geordnet sind, die ein nicht lesbares Meer, praktisch ein Ozean von Buchstaben erzeugt. Und manchmal werden die Buchstaben etwas weniger dicht und es werden Texte lesbar, wie zum Beispiel hier. Es werden Gebetsstrophen lesbar und es werden religiöse Dichtungen lesbar. Und es sind religiöse Dichtungen, die vor 1000 Jahren in Mainz von den Rabbinern geschrieben wurden, die von einer, meine ich, atemberaubenden Schönheit sind, eine sehr altertümliche Sprache, die gleichzeitig aber auch fast modern ist. Es sind Gedichte, eben die vor mehr als 1000 Jahren geschrieben wurden. Und wir haben zwei unterschiedliche Arten von Texten genommen. Ich möchte sie jetzt nicht vorlesen. Aber wir haben eine Art von Text, die praktisch die Liebe zur Bibel als Metapher wiedererzählt, als Liebesgeschichte zwischen Mann und Frau. Und über dem Bibelschrank, über dem Toraschrank sind eben antike religiöse Dichtungen abgebildet in der Mainzer Synagoge, die von der Liebe zwischen Mann und Frau sprechen, die von Küssen sprechen, die von Liebkosungen sprechen. Sie sind sehr romantisch, sie sind aber auch sehr ungewöhnlich, sage ich mal, für einen religiösen Raum und sehr explizit in ihrer metaphorischen Kraft. Diese Texte vom Küssen befinden sich hier. Und sonst gibt es Texte, die zu einer ähnlichen Zeit, etwa 50 Jahre später, entstanden sind, die von der Zerstörung der jüdischen Gemeinde in Mainz sprechen, die praktisch einen Report erstatten, wie im 11. Jahrhundert, im 12. Jahrhundert durch die Kreuzzüge die jüdische Gemeinde praktisch ausgelöscht wurde. Es gibt insbesondere dieses Gebet Kinot, welches auch in Mainz geschrieben wurde. Und wirklich wie ein Nachrichtenartikel über die Zerstörung der Mainzer Gemeinde berichtet. Und auch diese Gedichte finden sich hier. So sind praktisch beide Pole der jüdischen Geschichte in Mainz auf die Wände eingraviert. Die Liebe zur Bibel, aber auch die Liebe zur Frau oder zwischen Mann und Frau und praktisch auch die tragische Geschichte, die sich in den letzten 1000 Jahren abgespielt hat. Und der Raum war so schön, dass selbst die Besucher der anderen Religion in Erstaunen kamen. Das Ganze wurde hergestellt in einer unendlichen Geduld von einem Stuckateur, der Monate praktisch in diesem Raum verbrachte und diese Buchstaben aneinander formte. Die Buchstaben sind so hergestellt, dass die Fläche der Buchstaben glatt ist und die Fläche der Zwischenräume rau ist. Man sieht es hier, das ist etwa 5 Zentimeter groß. Und wir haben es mit einer leicht golden-silberfarbigen Farbe bemalt und durch diese Reflexion gibt es ein Spiel von Farbigkeit oder ein Spiel auch von Reflexionen. Manchmal sind die Buchstaben dunkel und die Zwischenräume hell und manchmal sind die Zwischenräume dunkel und die Buchstaben hell. Und es gibt so ein Reflektieren, ein Flirren, wenn man sich im Raum aufhält. Und irgendwie gibt es auch einen Verweis auf die Fassade außen, die ja auch dieses Spiel von hell und dunkel, von Reflexionen in der Materialität erzeugt. Am Anfang war ich etwas enttäuscht, das hört sich furchtbar eitel an, etwas enttäuscht wegen den vielen Bäumen, die um das Gebäude herumstehen, weil sie ja den Blick auf die Synagoge verdecken. Ich wollte, dass vielleicht 1 oder 2 Bäume gefällt werden. Aber irgendwo, als es dann fertiggestellt wurde, war ich sehr glücklich, weil eigentlich manchmal die Bäume und das Gebäude eine Einheit ergeben. Die Blätter flirren und die Keramik flirrt und es ist fast so wie Tiger Lady da links am Bild. So ein Camouflage, ein Gebäude, welches manchmal eben verschwindet. Und das war eigentlich ganz, oder welches man nicht mehr richtig wahrnehmen kann. Das fand ich dann sehr, sehr spannend. Symbolik ist ein ganz zentraler Bestandteil von Religionsbauten. Man kann sich der Symbolik nicht entziehen. Es war für mich aber extrem wichtig, welche Symbole ich verwende beim Bau dieser Synagoge, auf was verweise ich. Was Sie im Vordergrund sehen, sind die Fragmente der ehemaligen Synagoge. Die habe ich nicht dort aufgestellt, die wurden vorher in den 1970er Jahren aufgestellt von der damaligen jüdischen Gemeinde. Ich habe gesagt, das hat die damalige Generation gemacht. Ich habe das nicht zu kommentieren, ich lasse das so, wie es ist. Aber es hat mich zum Nachdenken gebracht bezüglich bestimmter Symbole, die immer wieder auftauchen bei Synagogen. Es gibt zum einen natürlich diese Symbolik der Vernichtung des Holocausts und insbesondere eben der Nazizeit. Und es war für mich extrem wichtig, dass an diesem Gebäude eigentlich nichts auf die Nazizeit verweist, dass der Holocaust in dem Gebäude nicht architektonisch aufgenommen wird. Wir kennen das von manchen Synagogen, die praktisch den Grundriss der ehemaligen Synagoge abzeichnen als Platzgestaltung oder als Fundament nochmal offenlegen. Das wollte ich nicht. Vielleicht aus einer jugendlichen Trotzhaltung wollte ich nicht, dass der Holocaust und dadurch auch indirekt die Nazis zu Mitautoren meiner Synagoge werden. Ich möchte nicht, dass das Fundament der neuen Synagoge geformt wird durch den Holocaust, insbesondere nicht in Mainz, denn die Mainzer Geschichte ist so reichhaltig, so wichtig, dass wir sie nicht auf den Holocaust verkürzen dürfen. Außerdem wollte ich nicht, dass an der Synagoge an den Holocaust erinnert wird, denn die Juden sind, glaube ich, die Letzten, die sich an den Holocaust erinnern müssen. Es sind die allgemeine Bevölkerung, die an den Holocaust sich erinnern müssten. Und deshalb darf diese Synagoge nicht mit einem Holocaust-Gedenktafel kombiniert werden. Die soll in der Stadt stehen, im Stadtzentrum stehen, aber nicht an der Synagoge. Deshalb ist diese Zerstörung, die Fragmente, die Sie hier sehen, sind die einzigen Zeugen sozusagen dieser Zerstörung des Holocausts. Alles andere wollte ich in dem Gebäude nicht sozusagen integrieren. Ein anderes Symbol, welches immer wieder in Synagogen aufkommt, ist beispielsweise der Davidstern, der Magen David. In der Synagoge gibt es keinen einzigen Davidstern, weil ich es für ein unangebrachtes Symbol halte, welches auch durch die Neuzeit irgendwo sehr stark in seiner Bedeutung verändert wurde und außerdem auch eine Bedeutung hat, die auf Israel verweist, und ich halte es für unangebracht, bei einer Synagoge in Deutschland auf Israel zu verweisen. Und als jetzt muss ich überlegen, ich komme später dazu, ja. Nein, aber was mir wichtig ist, ist einfach, dass es ist eine Synagoge, die ganz klar auf Mainz und auf die Mainzer Geschichte verweist, die wirklich auf die Diaspora verweist und nicht auf Israel. Beispielsweise ist auch nicht der Tempel irgendwo symbolisiert. Wir kennen auch wieder viele Synagogen, die irgendwo Ideen vom Tempel oder Elemente des Tempels versuchen neu zu interpretieren. Auch das wollte ich nicht. Auch der Tempel findet sich nirgendwo in diesem Bau, denn der Tempel ist seit 2000 Jahren zerstört und unsere Religion ist eine komplett andere Religion als vor 2000 Jahren. Deshalb finde ich auch Verweise auf den Tempel fehl am Platze. Das Gebäude ist vor einigen Jahren fertiggestellt worden, ist dann sehr feierlich eingeweiht worden. Es war so ein bisschen auch ein persönlicher Traum, der in Erfüllung ging, und das klingt jetzt auch wieder etwas eitel, aber es leitet über in den nächsten Teil, in den letzten Teil meines Vortrags. Zur Eröffnung kam der damalige Bundespräsident, vorne links im Bild oder in der Mitte hier, natürlich die Vorsitzende der Gemeinde. Es kam der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, es kam der Oberbürgermeister, es kam der Botschafter. Die sind alle nicht mehr im Amt, ist egal. Es kam also praktisch die komplette politische Elite des Landes, Deutschlands, zur Einweihung einer Synagoge in einer Stadt. Okay, sie ist wichtig, aber sie ist nun wirklich nicht die wichtigste Stadt Deutschlands. Und das leitet mich über in den letzten Teil, wo es geht um die politische Rolle von diesen Bauten. Denn auch das ist sozusagen eine These von mir: Synagogen sind eines der politischsten Bauten, die es in Deutschland gibt. Ich gehe noch mal ganz zurück auf diese Idee des Errufs, die ich ganz am Anfang erklärt habe, wo es praktisch darum ging, so ein Minimum an Interventionen zu machen, um ein Maximum an Effekt zu erzielen. Aber es geht auch darum, sozusagen ein Minimum an Jüdischkeit in der gesamten Stadt irgendwo so zu etablieren, dass man überall so ein bisschen vielleicht Jüdischkeit wahrnehmen kann. Und ich würde sagen, in Deutschland ist die Vorgehensweise exakt umgekehrt. Es ist sozusagen eine Anti-Eruf-Vorgehensweise. Als Beispiel München. In München wurde vor etwa 15 Jahren ein neues Gemeindezentrum angefangen zu konzipieren. Und als man sich überlegte, was soll dort stattfinden, was soll dort angeordnet werden, hat man entschieden, man möchte... man möchte eine Synagoge haben, man möchte ein jüdisches Museum haben, man möchte einen jüdischen Kindergarten haben, man möchte eine jüdische Grundschule haben, eine jüdische Erwachsenenschule haben, ein Gemeindezentrum haben. Praktisch alle Einrichtungen des jüdischen Lebens sollen an einem Ort konzentriert werden, um genau das Umgekehrte zu erzielen, nämlich ein Maximum an Jüdischkeit an einem Minimum an Ort, an einer Stelle zentral in der Stadt soll ganz viel, praktisch das gesamte jüdische Leben komprimiert werden, zusammengebracht werden. Sodass man an diesem einen Ort die größtmögliche Sichtbarkeit des jüdischen Lebens hat, aber nirgendwo anders mehr. In der ganzen Stadt sonst nicht mehr. Dort kann man sozusagen zeigen, dass die Juden wieder gut und glücklich leben in Deutschland, aber an allen anderen Stellen sind sie eigentlich unsichtbar. Aber es geht über diese städtebauliche Ebene hinaus und bezieht auch eine Architektursprache mit ein. Und wenn wir uns anschauen, was sind an Gebäuden entstanden in den letzten 20 Jahren in Deutschland, so sieht man, dass sie alle sehr unterschiedlich sind, aber trotzdem, dass vielleicht es gibt irgendwo etwas, was sie zusammenbringt. Das ist die Synagoge in München. Die Synagoge in Duisburg von Zvi Hecker, ein Bau, der auch sehr expressiv ist, der sehr präsent ist, relativ zentral oder eigentlich sehr zentral gelegen. Die jüdische Grundschule von Zvi Hecker in Berlin, auch ein sehr expressiver Bau, ein Bau, der auf die Sonnenblume zurückgeht. Und natürlich, ich glaube, alle kennen das Gebäude, das Jüdische Museum in Berlin. Auch ein radikaler Bau, der wirklich architektonisch, ich finde, immer noch eine gewisse Meisterleistung darstellt und Architektur nutzen möchte, um Kritik zu üben, um so gesellschaftspolitischen Standpunkt einzunehmen. Während all diese wirklich radikalen Bauten gebaut wurden, entstand sonst an übriger Architektur in Deutschland etwas komplett anderes. Und insbesondere in Berlin wurde komplett anders gebaut. Und durch diese weisen Herren, das ist sozusagen die Architekturmafia in Berlin, ist natürlich keine Mafia, aber sind die, die alles entschieden haben, wurden solche Bauten gebaut. Das heißt, während ganz Berlin eigentlich so neu gebaut wurde und unter einem Diktat stand, unter einem Regime stand, minimal und schlicht und rechteckig zu bauen, baute Daniel Liebeskind sowas. Warum? Warum wurde es ihm gestattet? Warum hat man dort nicht auch sozusagen das Regime der zurückhaltenden Architektur eingefordert? Und eine der Antworten ist natürlich die Sichtbarkeit. Eine der Antworten ist natürlich sozusagen auch den Effekt, den man erzielen kann in einer Öffentlichkeit mit einer Architektur, die ganz expressiv ist, die ganz besonders ist, die zeigt eigentlich, wie gut es den Juden geht. Man bringt sie nicht mehr um, man lässt sie in besten Häusern bauen oder man lässt sie beste Häuser bauen. Gleichzeitig ist diese Architektur, nicht nur von Daniel Liebeskind, aber auch von vielen anderen, ja irgendwo gedacht als gewisse Kritik oder als aufmerksam machen von Aspekten der Gesellschaft. Architektur möchte ein Akteur sein, möchte ein Mitglied sein einer kritischen Gesellschaft, mit der auf bestimmte politische und gesellschaftspolitische Punkte aufmerksam gemacht wird. Wenn aber diese Architektur mit der größten Party, die Deutschland jemals gesehen hat, eröffnet wird, ist die Frage, ob diese kritische Idee und das kritische Moment dieser Architektur nicht sofort sozusagen negiert wird, nicht sofort vereinnahmt wird oder nicht sofort geschwächt wird, weil es eben durch ein auch politisches Establishment einfach eröffnet wird und durch ein politisches Establishment umarmt wird. Kann man von dem Jüdischen Museum immer noch ernsthaft glauben, dass es irgendwo eine kritische Position einnehmen kann? Und das Jüdische Museum steht jetzt wirklich nur stellvertretend für viele andere und die meisten dieser Bauten und auch meine Synagoge. Kann man also von dem Jüdischen Museum behaupten, dass es immer noch eine kritische Rolle einnehmen kann, wenn es direkt sofort vom Finanzminister und damaligen Finanzminister sozusagen umarmt wird und auf eine Briefmarke gestellt wird? Ich habe da meine Zweifel. Und so stelle ich mir natürlich auch die Frage, was ist meine Rolle? Bin ich nicht als Architekt so ein bisschen ein Hofnarr? Ich weiß nicht, ob das gut übersetzt werden kann. Ein Joker, jemand, der ein sichtbares Gebäude baut, hinter dem ich auch stehe und welches ich auch irgendwo mit einer Leidenschaft realisiert habe und gestaltet habe, welches aber gleichzeitig sofort vereinnahmt wird durch eben ein politisches Establishment, dem ich manchmal auch sehr kritisch gegenüberstehe, dessen Politik ich nicht teile, die dann kommen und eine Synagoge eröffnen, und gleichzeitig politische Entscheidungen treffen, die ich ganz furchtbar finde. Nichts wird so gerne von Politikern eröffnet als Synagogen. Es ist das sozusagen das Lieblingsgebäude von Politikern. Und das ist ein Dilemma und es ist ein klassisches Dilemma, welches nicht auflösbar ist. Es gibt keinen goldenen Weg, es gibt keinen goldenen Pfad dadurch. Ich kann nicht sagen, ich baue sie nicht. Denn Mainz soll eine Synagoge haben und ich stehe hinter dieser Architektur, ich stehe auch hinter der Sichtbarkeit. Aber gleichzeitig sehe ich mich auch so ein bisschen eben als Hofnarr, als Joker, der sich dem kaum entziehen kann. Die Art, wie ich versucht habe, damit umzugehen, wie ich versucht habe, dieses Dilemma zu lösen, ist durch eine gewisse Alltäglichkeit, ist dadurch, dass das Gebäude eben keine Hochachtung erzeugt, dass das Gebäude natürlich ein ganz besonderes Gebäude ist, aber irgendwo mit einem Humor auch wahrgenommen werden kann, mit einer Neugierde wahrgenommen werden kann. Auch die Keramik spielt dort eine Rolle. Wenn ich an einem ganz normalen Tag mich auf diesem Vorplatz aufhalte, sehe ich, wie Leute interessiert sind zu sehen, was ist das für ein Gebäude, was ist das für eine Fassade, was ist das für ein Material. Sie kommen näher und näher und näher und fangen an, das Gebäude anzufassen und fangen an, das Gebäude zu streicheln. Und ich glaube, wenn man eine Synagoge streichelt, dann verliert man die Hochachtung auf einer guten Art und Weise. Dann ist es eben nicht mehr Denkmal, sondern dann ist es etwas, was man gemütlich findet oder sympathisch findet. Und diese Alltäglichkeit, das Foto, was Sie sehen, das ist das letzte Bild, zeigt die Synagoge an einem ganz normalen Nachmittag, wo die Leute hingehen und ihr Pausenbrot essen und ihren Hund ausführen und irgendwo diskutieren oder einfach nur uninteressiert weiterlaufen. Und diese Alltäglichkeit, keine Distanz zu haben, keinen falschen Respekt zu haben, sondern eben ein sozusagen sich Entziehen dieses Respekts, war mir extrem wichtig und hoffe, dass ich damit so ein bisschen auf dieses Dilemma dieser Rolle des Architekten als Hofnarr eingegangen bin. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Большое спасибо. Сейчас есть возможность задать вопрос на любом языке. Можете лучше по-русски задавать вопрос, чтобы и будет перевод. А только в микрофон. Пожалуйста, поднимайте руку, и мы вам дадим микрофон.
Sagen Sie bitte auf, ja, aber Ihr Kadusha hat schon einen Bezug auf das Hinaufsteigen nach Jerusalem. Oder kommen da andere Beziehungen zum Spiel, zum Spielen?
So wichtig ist jetzt dieser Begriff dann auch nicht. Deshalb wollte ich auch nicht, dass er praktisch wie eine Didaktik ablesbar ist, sondern dass er für Eingeweihte ja vielleicht erkennbar ist, aber die, die es nicht sehen, sollen es auch nicht sehen. Es ist mehr so ein, sozusagen ein Untermauern oder ein Anreichern mit einer Symbolik. Aber es ist dann auch so offen in seiner Lesart, dass es nicht unbedingt einen sozusagen zionistischen oder nach Jerusalem gerichteten Gedanken hat.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а из Израиля какие-нибудь архитекторы или представители, может быть, политических партий, получали ли вы благодарности за свою замечательную работу?
Danke für die Frage. Die Leute waren extrem glücklich, glaube ich, über das fertiggestellte Gebäude. Ehrlich gesagt, mir ist es weniger wichtig, ob sich die Politiker bedanken, sondern dass sich die Allgemeinheit bedankt oder dass die Allgemeinheit glücklich ist mit dem Gebäude. Und ich glaube, sagen zu können, dass die jüdische Gemeinde extrem glücklich ist, aber auch, dass die allgemeine Öffentlichkeit, die Stadt, hat es sehr ins Herz geschlossen, das Gebäude. Es ist auch für alle möglichen Veranstaltungen immer offen und die finden dort statt und dass es sozusagen im Herzen der Bürger auch angekommen ist, darüber war ich am meisten glücklich und dieser Dank ist mir viel lieber als der Dank eines Politikers.
Я пока задам вопрос. Вот сейчас много внимания обращают на смертность архитектуры, то есть на то, что изначально, строя здание, да, архитекторы уже не думают, что они строят на века, а планируют некоторый срок жизни здания. А вот в случае с синагогами это довольно сложный вопрос. Сколько простоит эта синагога? Думали ли вы о сроке службы этого здания?
Wow, schwierige Frage. Das ist den Deutschen natürlich immer belastet. Ich muss da, auch wenn es keine besonders interessante Antwort ist, muss ich sagen, so lang wie möglich. Gerade mit der Geschichte in Deutschland, mit der relativ jungen Geschichte in Deutschland, hoffen wir, dass sie möglichst lange steht. Aber vielleicht als Ergänzung, worüber ich mich sehr freuen würde, wäre, wenn es eine zweite Synagoge irgendwann gebaut wird, aber nicht von mir. Wenn das nicht mehr die einzige Synagoge in Mainz ist, denn erst dann werden wir das erreicht haben, was ja eigentlich angestrebt werden sollte, denn ein bisschen so ein Verteilen von Judentum in der Stadt. Denn auch das ist das einzige Zentrum in Mainz und auch hier ist alles wieder versammelt, um so ein bisschen wegzukommen von diesem Konzentrieren von jüdischer Präsenz, wäre ich viel glücklicher, wenn es eine zweite irgendwann gibt, als mich darüber auseinanderzusetzen, wann es diese nicht mehr gibt.
Добрый день. Вопрос, связанный с предыдущим. Вот ваш чудесный материал, керамика, насколько она стойка против вандализма? Вот в русской архитектуре существует понятие дуракостойкость. Как с этим у вас?
Die Keramik ist ein harter Baustoff. Die ältesten Relikte, die ältesten Überbleibsel, die wir von Gebäuden kennen, sind meistens Keramik. Wir kennen, in Berlin steht das unglaublich wunderschöne Ishtar-Tor, das, glaube ich, 2.500 Jahre alt ist und es ist aus Keramik. Es ist eines der ältesten Bauwerke, die uns noch überliefert sind, und die Keramik hat vielleicht dazu beigetragen, dass es diese Zeit überliefert hat. Ich kann vielleicht eine Anekdote erzählen kurz. Als ich die gleiche Frage mit der Polizei erörtert habe, fragte mich auch die Polizei, was passiert mit Vandalismus, was passiert, wenn Jugendliche irgendwie mit dem Skateboard dagegen fahren. Und ich habe in einem großen Selbstbewusstsein gesagt, Quatsch, die ist so hart, da passiert gar nichts. Und um das zu demonstrieren, nahm ich ein Fassadenelement und nahm einen Hammer und wollte demonstrieren, dass eben die Keramik das aushält. Und es passierte natürlich das, was nie passieren sollte. Sie zersprang in 1000 Stücke und ich war völlig blamiert und stand so ein bisschen als Idiot da. Ja, es ist sogar auch jetzt passiert, dass irgendein Junge mit dem Skateboard dagegen gefahren ist und ein Element ist zerbrochen oder ein Stück ist rausgefallen. Aber wir haben sie natürlich so konstruiert, dass wir diese Sachen auch sehr schnell wieder ersetzen können. Wir haben sehr viele Reststücke, die wir einsetzen können, sollte eins mal kaputt gehen. Aber vielleicht, sie ist Graffiti geschützt, Graffiti kann sofort abgewaschen werden.
Здравствуйте. Вот ваша работа наполнена символизмом. Очень много текста на стенах, в разрезе зданий и так далее. Как много вы посвятили процессу подготовки к этому проекту? Вы изначально как-то всю свою жизнь этим увлекались, этой тематикой? Или это просто вы готовились к этому и...
Danke für die Frage. Irgendwo, es ist ein Thema, welches mich lange beschäftigt hat. Es ist so ein bisschen die Frage spricht schwierige Punkte an. Ich bin Jude, ich bin Architekt, aber ich bin kein jüdischer Architekt. Das ist mir ganz wichtig. Ich möchte nicht wahrgenommen werden als der Experte für Synagogen. Um ganz ehrlich zu sein, ich möchte nicht sehr viele weitere Synagogen bauen. Vielleicht noch irgendwann mal eine. Aber ich möchte nicht zum Architekten werden, der nur Synagogen baut. Das ist jetzt ein bisschen gemein, so ein bisschen wie vielleicht Liebeskind als jüdischer Architekt wahrgenommen wird, ist mir so ein bisschen zuwider. Finde ich unsympathisch. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Synagogen bauen kann, ob Jude oder nicht Jude. Und es ist ein Wissen, was man erlernen kann, genauso wie man Krankenhaus bauen erlernen muss oder Schulbauen erlernen kann. Ich habe mich dafür interessiert, ich habe auch viel Zeit investiert, aber das kann jeder andere auch. Und viele Synagogen sind von nicht-jüdischen Architekten gebaut, die unglaublich schön sind. Frank Lloyd Wright hat eines der schönsten Synagogenbauten überhaupt gebaut. Ich habe mich lange damit beschäftigt, aber ich beschäftige mich auch mit einigen anderen Sachen und würde mich sehr wehren, wenn man mich als jüdischer Architekt bezeichnen würde.
Здравствуйте. Может быть, это не слишком удачная фотография, но вот глядя здесь на эту фотографию, никогда не скажешь, что это здание из керамики. Больше похоже на металл. Вот если бы вы как бы не однотонно это делали, какие-то цветные вставки, может быть, было бы лучше. Потому что сейчас иногда смахивает, вот в России много строили профнасила, немножко похоже на профнасил.
Das können Sie ja dann bei Ihrer Synagoge machen. Es ist Keramik, das Foto ist, ich würde eher sagen, der Beamer ist nicht gut. Das Foto ist ziemlich gut, schauen Sie sich auf meinem Computerbildschirm an. Aber das Schöne an dieser Keramik ist einfach, dass sie extrem lebendig ist. Wir haben jede 5 Minuten ein neues Gebäude. Wenn die Sonne rauskommt, dann hat es eine andere Farbe. Wenn die Sonne verschwindet, dann wird es dunkel. Wenn ein rotes Auto vorbeifährt, dann hat man plötzlich einen roten Schimmer im Gebäude. Und dieses Spiel mit dem Alltag auch ist etwas ganz Fantastisches und das kriegt man nur mit der Keramik, nie mit einem Metall.
Здравствуйте. Большое спасибо за лекцию и за синагогу. Насколько я понимаю, она родилась из истории еврейской общины Майнца, из повседневной жизни общины, для повседневной жизни, для повседневности. Скажите, а это ваш дар общения или сам проект, само здание рождалось в каком-то общении, в сотрудничестве с еврейской общиной города?
Natürlich gab es einen Input und wenn, was Sie jetzt hören oder gehört haben heute, ist natürlich Resultat von 10 Jahren mit dem Projekt. Es war ein extrem langes Projekt, das hat 1999 mit einem Wettbewerb begonnen und 2010 ist es fertiggestellt worden. Es gab viele Gründe, warum es so lange gedauert hat, darauf brauche ich jetzt nicht einzugehen, aber diese 10 Jahre sind, ich habe an denen gelitten sozusagen, weil ich schneller bauen wollte, aber sie waren natürlich auch irgendwo eine Chance, die Gemeinde sehr gut kennenzulernen, das Thema noch besser kennenzulernen und mit der Gemeinde eben zu Sachen zu erarbeiten. Ich habe extrem viel gelernt mit der Gemeinde, beispielsweise diese ganzen Gedichte, diese religiösen Dichtungen, die vor 1000 Jahren in Mainz entstanden sind, kannte ich nicht. Erst mit dem Zusammenspiel mit der Gemeinde habe ich sie kennengelernt und habe sie dann eingearbeitet in die Synagoge. Das ist etwas ganz Wichtiges, glaube ich, was Architektur insgesamt betrifft. Man muss das eigene Gebäude kennenlernen. Als Architekt macht man einen Entwurf und man kennt ihn noch nicht so richtig. Das hört sich jetzt eigenartig an, aber man muss sozusagen seinen eigenen Entwurf, sein eigenes Projekt mit der Zeit überhaupt erst wirklich kennenlernen es wächst dadurch.
Здравствуйте, большое спасибо за лекцию. И у меня такой вопрос. Вы сказали, что вы архитектор-еврей, но не хотите быть еврейским архитектором, который строит только синагоги. Не могли бы вы рассказать о ваших других проектах? И если у вас есть фотография, может быть, показать, что еще вы строили? Спасибо.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt Ihre Geduld überstrapazieren würde, wenn ich andere Gebäude zeige. Ich habe relativ viele Wohnbauten gebaut. Ich habe eine Museumserweiterung gebaut. Ich habe einen Konzertsaalumbau, an dem arbeite ich zurzeit. Also sehr divers. Ich glaube nicht, dass sich Architekten spezialisieren sollten auf Krankenhaus, auf Synagogen, auf Wohnhaus, sondern dass man alles machen sollte. Ich glaube auch nicht so stark an Erfahrung in der Architektur, sondern ich glaube eher, man sollte in die Breite gehen, sozusagen. Und sonst mache ich auch noch sehr viel in der Lehre. Es wurde am Anfang gesagt, ich beschäftige mich sehr stark mit Stadtforschung. Und auch sehr stark mit Themen, die Afrika betreffen, also Sachen, die extrem weit weggehen von dem Thema der Synagogen. Und Sie können mich ja ein zweites Mal einladen und dann kann ich Ihnen sehr gerne darüber erzählen.
Ja.
Еще один вопрос. Вот как решалась крыша этого здания? Поскольку сложная очень форма, то отводить воду с такой крыши – это особая задача. Какие там решения, какие материалы применялись?
Sind Sie selber Architektin oder Sie fragen so, oder haben Sie einen Bauschaden? Nein, Sie fragen so aus eigener Erfahrung, so scheint es. Das Dach ist Zink, das ist ein ganz klassisches Dachmaterial. Ich wollte ein ganz normales Dachmaterial benutzen, das sind Zinkbahnen. Mit Regen hatten wir noch keine Probleme. Wir haben keine Bauschäden. Gott sei Dank.
Вы сказали так вот мельком, что политики больше всего любят открывать синагоги, больше, чем какие-либо другие здания. Но вот это вот в Германии, видимо, потому что от российских реалий это как-то, ну, далеко, по крайней мере, по-моему. Вот не могли бы вы пару слов про это сказать, пожалуйста? Спасибо.
Naja, ich habe versucht, das ein bisschen auszuführen. Vielleicht war ich da nicht so klar. Es ist für das Deutschland, das Nachkriegsdeutschland, aber auch gerade das Deutschland nach der Wiedervereinigung extrem wichtig zu zeigen, dass es die Lehren aus dem Holocaust nicht vergessen hat. Dass es sich immer bewusst ist, praktisch der Schande, die es gemacht hat. Und das passiert am besten, indem man zeigt, dass die Juden glücklich in Deutschland leben. Und nichts ist so sichtbar wie Gebäude. Nichts zeigt dieses zufriedene Leben oder das angeblich zufriedene Leben so gut wie Gebäude. Deshalb sind Gebäude extrem attraktiv für Politiker, eben zu zeigen, ich hatte es vorhin etwas salopp gesagt, dass man die Juden nicht mehr umbringt, sondern dass man sie gut leben lässt. Deshalb kommen Politiker wahnsinnig gerne zu Synagogeneröffnungen. Was mich dabei eben so ein bisschen stört oder unruhig macht, ist, wenn irgendein Politiker kommt und dann sagt, wie glücklich er ist, dass die Juden hier wieder leben und sicher leben und dass der gleiche Politiker dann am nächsten Tag irgendwelche Gesetze gegen Asylbewerber beschließt. Und manchmal ist es die gleiche Person. Da fühle ich mich missbraucht dann.
Спасибо огромное за лекцию. А мой вопрос, он готовился еще до того, как вы сейчас ответили вот последнюю часть предыдущего вашего ответа, но она удивительным образом перекликается. В связи с теми событиями, которые мы наблюдаем, ожидаете ли вы как архитектор, что начнется в ближайшие 10-15 лет в Германии, может даже гораздо еще ближе, массовое строительство мечетей? Это реальность? И будут ли использоваться вот такие современные методы, как мы видим, синагогами, радикально отличающиеся от традиции ислама? Именно в Германии. Спасибо.
Die Frage geht ein bisschen über das Thema hinaus, aber ich möchte dennoch kurz antworten. Es ist natürlich meine persönliche Meinung. Ich finde, wir müssen diese Flüchtlinge aufnehmen. Ich finde es furchtbar, wenn darüber gesprochen wird, die Grenzen zu schließen. Ich glaube, die Veränderungen in der Gesellschaft können nur positiv sein. Und ja, als Architekt müssen wir uns dieser Verantwortung auch stellen. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir die Flüchtlinge gut unterbringen können, und wir müssen uns auch, und es wäre extrem spannend, irgendwie auch eine Veränderung und Modernisierung einer Moscheenarchitektur zu entwickeln und darüber nachzudenken. Ich würde wahnsinnig gerne eine Moschee bauen. Aber ich glaube, das führt jetzt über das Thema hinaus.
Большое спасибо. Очень было интересно посмотреть на ваше здание. И здорово, что вам удалось сделать и что-то исключительное, красивое, редкое и в то же время повседневное. И столкнувшись с какими-то вызовами, вы очень остроумно их решили, ответили на них. Например, как показать, что, не ссылаться на Израиль, а вот показать, что это для ваших своих здешних, для вашей общины. Вот я хотела бы спросить про вашу местную еврейскую общину. Например, вы сказали, что раньше в Майнце было 3 синагоги. И ну, когда приходишь в музей, здание которого построил в Берлине Либескинд, то там узнаешь, что, например, больше всего сейчас в Германии евреев-реформистов. Есть еще ортодоксы. И вот вы говорили про это центральное место раввина, который освещен светом, и вокруг него собираются молящиеся евреи. Как решает эту проблему разных раввинов, ортодоксов и реформистов община в Майнце? Разные раввины в разное время служат или как?
Also zur Struktur der jüdischen Gemeinde in Mainz. Etwa 80% sind Neueinwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Das hat die jüdische Gemeinde auch sehr stark beansprucht. Es war nicht leicht für sie. Es gab etwa 200 ursprüngliche Mainzer Juden und dann kamen plötzlich 1000 russische Juden. Das war schwierig. Das war ein bisschen auch ein Kulturkampf. Aber es ist auch die einzige Möglichkeit, überhaupt wieder ein jüdisches Leben in Mainz und in den anderen deutschen Städten zu etablieren. Also es war natürlich auch ein Segen für die Stadt, dass sie kam. Aber es hat viele Jahre gedauert, wo man sich etwas gestritten hat. Ich glaube, jetzt hat man es so ein bisschen gelöst. Jetzt streitet man sich nicht mehr so häufig. Und ich denke, es braucht etwa eine Generation mindestens, bis das sozusagen normal ist, was auch immer dieses Wort normal dann bedeuten kann. Zu den unterschiedlichen Strömungen. In der Tat ist es so, dass offiziell die Synagoge eine so halborthodoxe Synagogenordnung hat. Nicht wirklich orthodox, aber auch nicht liberal oder auch nicht konservativ oder wie man das in Amerika konservativ nennt. Frauen und Männer sitzen auf einer Ebene, sitzen in separaten Bereichen und das war mir ehrlich gesagt auch sympathisch. Es gibt aber eine Empore, die ist aber nicht als Frauenempore ausgewiesen. Sie wird einfach benutzt, wenn an den hohen Feiertagen ganz, ganz viele Leute kommen. Der Raum ist offen dafür, liberal genutzt zu werden oder orthodox genutzt zu werden. Das ist in der Architektur beides möglich. De facto gibt es im Moment einen Rabbiner, der ist so halb orthodox. Es gibt immer die Argumentation, liberale Juden können an einem orthodoxen Gottesdienst teilnehmen, aber nicht umgekehrt. Orthodoxe Juden können nicht an einem liberalen Gottesdienst teilnehmen. Deshalb ist sozusagen der gemeinsame Nenner ist dann mehr in Richtung Orthodoxie. Aber es ist nicht orthodox, sondern es ist so irgendwo ja, konservativ, so halb orthodox. Also wie gesagt, Frauen und Männer auf einer Ebene.
Наверное, последний вопрос, если есть у кого-то. Если нет, то большое спасибо Мануэлю Херцу за замечательную лекцию и ответы на вопросы. Мы записали эту лекцию на видео, и можно будет пересмотреть, можно будет прочитать вот ту статью, которую вы получили в брошюрах. Все материалы сегодняшней лекции будут доступны на сайте Эшколот. И до следующих встреч. Спасибо большое.
Ich danke für Ihr Interesse. Ich habe mich sehr gefreut.